Diese Episode wird präsentiert von Fidelity. Der Vermögensverwalter bietet Ihnen als Privatanleger mit dem Fidelity Wealth Expert Zugang zu einem weltweiten Netzwerk unabhängiger Investmentexperten, die die Fonds managen. Ihr Anlagevorschlag wird vorher mithilfe eines Online-Fragebogens auf Basis Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft ermittelt und auf Sie zugeschnitten.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts, der in dieser Woche ganz im Zeichen der Frankfurter Buchmesse steht, die ja noch bis einschließlich Sonntag stattfindet. Aus dem Urlaub wieder zurück und offenbar hat er viel gelesen im Urlaub, der Kollege Alexander Armbruster, also die Stammbesetzung von Digitech ist wieder da. Lieber Alex, herzlich willkommen.
Danke, lieber Carsten, hallo.
Genau, und du hast mir in Vorbereitung auf diesen Podcast eine Bücherliste zugeschickt, verbunden mit der gehässigen Frage, ob ich überhaupt noch irgendwelche Bücher lese, was ich bejahen kann. Und das geht unseren Hörerinnen und Hörern ganz gut.
Du wächst auch oft so.
Genau, ja, man tut, was man kann. Tatsächlich hat mich deine Auswahl überrascht, weil das sind nun jetzt wahrlich keine Skandinavien-Krimis, sondern Bücher, von denen wahrscheinlich noch nicht jeder was gehört hat. Also ich jedenfalls war überrascht. Das erste Buch, über das ich mit dir reden möchte, heißt Unsere asiatische Zukunft, geschrieben von Para Khanna. Und ganz grob geht es darum, dass man halt sagen kann, dass das 19. Jahrhundert das europäische war, das 20. ganz gewiss das amerikanische Jahrhundert und das 21. ja, das ist halt eben das asiatische Jahrhundert mit allen Chancen und Risiken, die daraus erwachsen. Demokratie versus Technokratie, Liberalismus, versus Holismus, West, Ost, solche Dinge werden da diskutiert. Warum hast du es mir auf die Liste gepackt,
lieber Alex? Weil ich es sehr spannend und sehr anregend finde. Also vielleicht erstmal zum Autor. Para Khanna ist Politikwissenschaftler und lehrt an der Nationaluniversität in Singapur. Sitzt sozusagen in Asien auch und hat aus der asiatischen Perspektive jetzt mal ein wirklich sehr umfassendes Buch geschrieben mit knapp 500 Seiten. Der darauf eingeht und sozusagen der einmal erklärt, was passiert, was ich sehr interessant finde und zum anderen aber eben uns auch anregt und mahnt, hier schaut, was da passiert auf der Welt und beschäftigt euch nicht so viel mit eurem Klein-Klein, denn da passieren große Dinge und wenn ihr mitkommen wollt, also ich fasse es jetzt mal sehr stark zusammen, dann müsst ihr auch da hinsehen und von dem her kommt er eben und sagt dann, also so als ein Bonbon, was er zitiert ist, erstmal ist er auch historisch interessant, dass China schlafende, wenn es aufwacht, wird die Welt erzittern, soll Napoleon angeblich mal gesagt haben. Und dann zitiert er auch einen deutschen General, Karl Haushofer aus dem Jahr 1924, der da schon ein pazifisches Zeitalter voraussagt. Und jetzt ist es eben gekommen, sagt hier der Autor, weil Asien eben als Megaregion nicht nur die meisten Menschen der Welt beherbergt, sondern auch häufig in den vergangenen Jahrzehnten auch die höchsten Wirtschaftswachstumsraten aufweist und weil, das stellt er eben fest, Asien zum Teil eben eher Mauern einreißt und sich zusammenschließt, während in anderen Regionen der Welt, und hier meint er eben Europa, hier meint er auch Nordamerika, eher damit beschäftigt ist, vielleicht wieder Mauern aufzubauen, sich abzugrenzen, sich mit anderem zu beschäftigen. Er beklagt politisch zum Beispiel, dass es dem Westen nicht gelungen ist, die Türkei und Russland irgendwie stärker einzubinden, zu integrieren. Die sieht er jetzt eben in Richtung Asien abgezogen und deswegen hat er eine Megaregion, die auch Iran umfasst, im Prinzip bis Arabien geht und dann die Seidenstraßeninitiative zum Beispiel nimmt von China, ein riesiger Investitionsplan, was es so noch nie gegeben hat, was versucht, Länder miteinander zu verknüpfen und viel Wertschöpfung herzustellen. Und die große Mahnung ist im Prinzip eben nicht mehr, also aus Asien gedacht, nicht mehr sich selbst oder uns als Westen zwingend als Mittelpunkt der Welt wahrzunehmen, wo das Wichtige passiert, sondern eben dort viel stärker hinzuschauen. Und da hat er, finde ich, sehr, sehr gute Punkte einfach. Das sieht man nicht nur daran, dass deutsche Unternehmen zum Beispiel heute vielfach in China ihren größten Absatzmarkt haben. Sie haben dort aber auch ihre zugleich höchsten Wachstumsraten. Da gibt es viele Menschen, die vieles noch nicht haben. Andererseits gibt es da auch mittlerweile eben einfach viel Technologie, mit der die von dort kommt, die Etappen überspringt, die wir hier haben. Und es ist nicht einfach, also es ist schlicht nicht mehr so, dass das die verlängerte Werkbank der Welt ist, Asien als Großregion und China im Besonderen, sondern dass von dort eben auch vieles kommt und dass auch wir aufpassen müssen. Es muss ja nicht nur schlecht sein, eine Werkbank zu sein, aber dass es nicht dieser Rollentausch, dass er zum Teil schon stattfindet und in Zukunft noch viel stärker stattfinden kann. Und dann macht er schließlich auch noch den Punkt und sagt, Asien, liebe Freunde, ist aber auch viel mehr als China. Also man braucht auch nicht immer nur auf China zu gucken, sondern es gibt auch noch viele andere sehr große Länder, die auch sehr viel Potenzial haben. Die sollte man alle nicht aus dem Blick verlieren. Und das ist eine These, die kann man sicherlich auch bestreiten natürlich, während im Westen unsere Gesellschaften oft mit sich selbst und mit so einer Nabelschau beschäftigt sind und mit, ich sage es jetzt mal ganz laut, wir diskutieren über zum Beispiel viel über Elektroroller und Plastikstrohhalme und irgendwie sowas, werden da eben ganz andere Sachen thematisiert und für viel langfristigere Entwicklungen Pflöcke eingerammt. Und es geht uns zum Teil im täglichen Klein-Klein verloren.
Also ein konstruktives Buch und kein apokalyptisches. Ein Buch, das so ein wenig nach Bedienungsanleitung klingt für die Welt, die da jetzt um uns rum neu entsteht.
Ja, genau. Also man kann es lesen, man lernt viel, man lernt auch historisch natürlich viel. Aber es ist schon wirklich dazu gedacht, dass man eben da einfach dann einfach sieht, okay, es gibt vielleicht noch mehr. Man arrangiert sich auch damit, das erklärt er halt auch, was ist asiatischer Kapitalismus, was ist asiatische Marktwirtschaft. Mhm. Wir sind es gewohnt, hier in unseren demokratischen Marktwirtschaften und Rechtsstaaten zu wirtschaften. In Asien gibt es halt
eher technokratischer.
Technokratisch, schon, ja. Auch autoritärer natürlich, ja. Und so, das kann man alles schlecht finden, mit guten Gründen auch. Wir müssen uns aber trotzdem auseinandersetzen, dass auch diese Systeme bestimmte wirtschaftliche Erfolge eben einfach haben und für uns auch Herausforderungen einfach darstellen.
Und so. Wie. Ja, unsere asiatische Zukunft, gerade erst erschienen von Parag Khanna, und zwar erschienen im Rowohlt Verlag Berlin, ganz genau. 496 Seiten und kostet gebunden 24 Euro. Ja. Genau, kommen wir zum nächsten Buch. Das ist anders als das eben gerade besprochene, liegt es noch nicht auf Deutsch vor, ist es richtig?
Genau.
Ja. Übersetzer übrigens von dem Buch, das wir gerade besprochen haben, ist Norbert Juraschitz. Ich finde, die sollte man ruhig mal dazu nennen, weil diese Übersetzungen sind eine Mordsarbeit und wenn sie gut gelungen sind, übrigens auch gar nicht so einfach herzustellen. So, also das nächste Buch auf Englisch, wie schon gesagt, von Brad Smith. Brad Smith ist der Präsident von Microsoft, also kein politischer Präsident, sondern ein Manager. Präsident beim Softwarekonzern Microsoft und ist da für die ganzen juristischen Fragen zuständig. Also man könnte auch sagen, er ist der Chefjurist von Microsoft. Ja, genau. Als solcher auch immer wieder in der Wirtschaftspresse regelmäßig vertreten, weil Microsoft ja durchaus immer wieder mit Rechtsfällen zu tun hat. Und das Buch heißt Tools and Weapons, The Promise and the Peril of the Digital Age. Und in diesem Buch beschreibt Brad Smith anhand von allen möglichen Geschichten aus dem Leben von Microsoft, wenn man so will. Also es ist jetzt eben keine theoretische Schwarte und auch nicht das nächste Buch, wenn ich das richtig sehe, wo eine Managerweisheit an die nächste gereiht ist, sondern er beschreibt, und das erzählst du uns gleich noch etwas genauer, aus dem Leben von Microsoft, wie die so mit Snowden umgegangen sind, mit Cyberattacken, mit einer Obama-Regierung, mit einer Trump-Regierung und den ganzen Herausforderungen, richtig?
Ganz genau. Also es ist, um eine abgedroschene Phrase zu benutzen, ein gutes Buch zur richtigen Zeit auch. Er behandelt Fragen, die jetzt gerade relevant sind. Das Internet sozusagen ist erwachsen geworden, zumindest das, wie wir es kennen, in dem jeder mitmachen kann. Und jetzt sind wir sozusagen ja nach einer ersten Phase, in der es nur Hoffnung, Euphorie gab und unglaubliche Erwartungen, in so einer Reflexionsphase eben, wo man eben sieht, okay, wie wirkt sich diese Technologie eigentlich jetzt aus auf verschiedenste Lebensbereiche? Und da setzt es im Prinzip an, deswegen nimmt es so diese Dialektik auf. Es gibt große Chancen im Grunde mit der Technologie, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Sachen kaputt machen dabei. Und er reflektiert und er ist eben jemand, der schon sehr lange dabei ist. Brad Smith, wie du gesagt hast, ist Präsident von Microsoft und auch der Chefjurist. Er kennt Bill Gates schon sehr lange. Er arbeitet seit Jahrzehnten für das Unternehmen, hat Microsoft unterstützt auch und beraten in den in Rechts- und Kartellstreits in den 90er Jahren. Da war es ja so, dass Microsoft als zu mächtig erachtet wurde und es sogar Zerschlagungspläne in Amerika gab. Durch diese Phase ist er mit durchgegangen. Und auch in der jetzigen Zeit, und eine sehr witzige Anekdote gleich zu Beginn, schildert Bill Gates, der da auch ein kleines Vorwort geschrieben hat, der gesagt hat, er habe sich früher immer gebrüstet, dass Microsoft ja mit der Politik so wenig zu tun habe und da auch in Seattle so weit weg sitze in Washington und es auch eigentlich ganz gut sei, weil man wolle sowieso nicht da viel zu sehr reingemengt haben und auch nicht mehr. Und er, Brad Smith, habe ihm halt immer gesagt, wir müssen da auch sein, wir müssen da hingehen und halt auch viel stärker. Und es ist genau das, was halt auch jetzt passiert, was man nicht nur bei Microsoft, sondern anderen Technikunternehmen sieht, dass sie Dependancen breiter öffnen, natürlich längst in Washington vertreten sind und den Dialog nicht nur mit der Politik, sondern auch der breiteren Gesellschaft suchen. Und das ist da im Grunde ein Kern, weil er sagt, es gibt ganz tolle Sachen, die zum Beispiel die künstliche Intelligenz vermag, aber die können eben auch einfach Schaden anrichten. Eine Sache ist zum Beispiel Gesichtserkennung, da kann man viel machen, die kann viel Positives bringen, aber die kann natürlich auch, wenn die Daten nicht stimmen, die Statistiken schlecht sind, nicht so gut ausgehen. Er befasst sich mit den Themen Privacy auch, Datenschutz und so, das ist, durch die er zum Beispiel geht, was auch, wo man natürlich auch zum Teil sehen muss, er spricht auch für Microsoft, also auch solche Kapitel und Anmerkungen sind zum Teil eben auch Hinweise auf
seinen Arbeitgeber.
Ja, und schaut mal, ja. Wir machen es eben ja. auch besser als andere, es ist ja auch kein Geheimnis, ja, dass da Facebook und so weiter anders dargestellt werden und er Social Media beschäftigt, damit beschäftigt er sich, mit dem amerikanisch-chinesischen Konflikt auch beschäftigt er sich. Überwachung, Energie auch. Beschreibt er zum Beispiel, ja genau, wie viele auch Datenzentren verbrauchen eben, was
wird,
das ist.
Wird immer relevanter.
Genau, ja. Und wo du eben siehst, dass er auch da die, er ist sozusagen da auch so eine Art Botschafter eigentlich, denn natürlich auf jeden Fall, wo man immer wissen muss, ist die Microsoft Payroll auch, die da dann spricht, aber er hatte sich eben einfach auch dazu Aufgabe gemacht, diese Dialoge zu führen und zum Beispiel auch kritisch in vielerlei Hinsicht. Er hat zum Beispiel auch jüngst mal gesagt, hier, liebe amerikanische Regierung, mit Huawei ist ja nett, dass ihr so viele Vorwürfe gegen dieses Unternehmen erhebt, aber jetzt legt doch mal bitte Beweise vor. Ihr sagt immer, es ist eine Gefährdung für die nationale Sicherheit, beweist es doch mal. Also er mischt sich dann auch, er ist derjenige von Microsoft, der sich da auch eben einmischt und einbringt.
Brad Smith, Tools and Weapons, The Promise and the Peril of the Digital Age. In England ist das ja mit den Bücherpreisen so ein bisschen anders. Das kostet normalerweise $30, aber das gibt es für $17.99 als gebundenes Buch. Ich lade mir diese Dinger ja immer als E-Book oder eben Kindle-Version runter, dieser amerikanischen, weil irgendwie weiß ich nicht, kriegt man die besser in den Griff? Die Amerikaner machen die Bücher auch gerne so dick, obwohl das gar nicht nötig ist.
Ja, ich also, gebe auch zu, da bin ich auch tatsächlich oldschool. Ich habe einfach noch gerne ein Buch in der Hand, auch ein Papierbuch und weil ich da einfach, ich blätter einfach gerne. Ich bin mir übrigens auch, musste ehrlich sagen, gar nicht mehr so sicher, ob das Buch auf Papier tatsächlich in absehbarer Zeit mal verschwindet. Auf jeden Fall wird es.
Das wollte ich damit mal, auch nicht gesagt haben.
Falls es mal mit Zeitschriften und Zeitungen der Fall sein sollte, das Buch wird danach kommen. Wir haben witzigerweise auch ein Interview mit dem Thalia-Chef übrigens gehabt in der letzten Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in dem auch diese Kette festgestellt hat, das Buch hat die Wende geschafft. Also
ja, der E-Book-Markt sieht ja gar nicht so super duper aus, was Wachstumszahlen angeht, aber diese Sachbücher, also es ist ja auch Geschmackssache. Einen Roman habe ich auch lieber in der Hand, weil der so irgendwie sich in der Hand zum Leben erweckt wird bei so einem Sachbuch, dass man auch querlesen kann oder dann auch eine Durchsuchungsfunktion manchmal ganz hilfreich ist, mag ich das E-Book. Also das ist außerdem billiger, das wollte ich im Wesentlichen sagen. Das kostet im Moment $12.12. Und der Verlag, bei dem man das kaufen kann, heißt Pengin Press. So. Noch ein englisches Buch hast du auf der Liste. Ja. Der Autor hat mir vorher überhaupt gar nichts gesagt.
Ach so. Es kommt übrigens jetzt auch auf Deutsch. Auf Deutsch und Englisch ist es.
Aha, also Nir Eyal heißt der Autor.
So ist es.
Magst du mit zwei Sätzen mal ganz kurz selber sagen, wer das ist, damit die Leute weiter zuhören, warum man den Titel kennen muss?
Ach so, der ist jemand, der sich mit Betriebswirtschaftslehre, Psychologie, Betriebspsychologie beschäftigt hat. Berater ist Unternehmer auch selbst und der ein Buch geschrieben hat, was auf den Wall Street Journal Bestsellerlisten gestanden hat, was das auch in den Tech-Konzernen natürlich gelesen haben, das heißt Hooked vor ein paar Jahren, nämlich ein Buch darüber, wie man Umgebungen erschafft, kreiert als Unternehmen, in denen sich Kunden gerne aufhalten und die dazu führen, dass die Kunden gerne zurückkommen. Das ist eben gerade für Internetunternehmen extrem wichtig.
Okay, also in der Szene ist der schon
genau,
ganz bekannt.
Genau, in der Szene eine Nummer und den kennen sie da. Und es ist natürlich egal, ob du auf eine Suchmaschine schaust oder auf ein soziales Netzwerk oder auf einen Messenger-Dienst oder was auch immer. Die Produkte müssen ja alle Eigenschaften haben, dass du sie einfach verwendest, dass sie ein Grundbedürfnis befriedigen, das jeder hat, dass sie es leicht befriedigen, dass sie einen sozusagen einen kleinen Benefit bieten, der dann auch jedem klar ist, wenn er das gemacht hat und auch noch eine, sozusagen, so formuliert er es dann immer, eine die Menschen dazu veranlassen, die Nutzer eine kleine Investition zu tätigen, nämlich irgendetwas, was zum Beispiel dazu führt, dass sie eben dann wiedererkennen, dieses Produkt. Und so eine Investition kann sein, oder an einem beschreiben, ich checke meine Mails und gucke, was da halt ist, weil es zum Beispiel mir, ich habe einfach das Bedürfnis, was ist jetzt Neues? Das ist so ein Grundbedürfnis in uns. Wir wollen immer wissen, ach, was ist Neues? Wir können ganz schlecht mit Langeweile und nichts tun umgehen. Und Mails angucken geht zum Beispiel relativ schnell, egal über welche Plattform du das mittlerweile machst. Und dann liest die, hast du sowas bekommen und so, ist vielleicht interessant, ist vielleicht nicht so interessant, ist aber einfach zu bedienen und tätigst auch eine Investition, denn du schreibst auch mal wieder gleich 2-3 Mails oder sowas, die schickst du halt raus und hältst sozusagen das am Laufen und die reizen dich auch schon wieder an, dann mitzukommen und es ist in einem Eintrag, den du in einem sozialen Netzwerk machst, genauso, das ist auch in einer Suche ist es genauso und das ist im Prinzip was sich fast jedes Unternehmen mit seinen Produkten heute natürlich vornimmt, also jedes Online-Tool, das auch Online-Auftritte vor Zeitungen sich natürlich vornimmt, die ja auch ein Grundbedürfnis befriedigen, mal zu wissen, aha, was ist neu, also du kannst da schnell gucken, die Bedienung muss einfach sein, du weißt auch nicht immer, was du kriegst, er sagt, es muss auch sozusagen die Auszahlung der Benefits, die müssen eine gewisse Lotterie sein. Ich komme auch gleich zum jetzigen, nur dass du weißt, woher
ja,
kommt.
Ja, das war ja die Frage. Den Titel nenne ich vorher noch,
ja,
damit
genau.
Du nochmal durchatmen
kannst.
Genau.
So, ja. Daher sozusagen, das hat er eben gemacht. Also, dass du auch siehst, die Auszahlungen müssen immer verschieden sein. Also, dass du nicht immer genau wissen, was du kriegst, damit du auch dich überraschen lässt, damit du auch überrascht werden möchtest und dann auch eine kleine Investition eben tätigen. Was weiß ich, du schreibst zum Beispiel in die Zeitung, in den Online-Auftritten Kommentar rein, auf den wieder jemand anderes reagiert, der dich aber auch anreizt, zurückzukommen wieder, weil du willst ja wissen, wie ist denn dein Kommentar kommentiert worden und so weiter. Also eine sozusagen Gebrauchsanweisung dafür und es ist ein konstruktives Buch, weil er natürlich, es geht nicht darum, dass er sagt, es ist schlimm, wenn Unternehmen versuchen, ihre Kunden zu binden und dass sie ganz viel Aufmerksamkeit diesem Produkt wenden, sondern ganz im Gegenteil, das ist natürlich das Ziel jedes Unternehmens und es gibt ganz viele sehr positive Ideen, wie das uns auch voranbringen kann, wenn wir uns so Sachen angewöhnen oder wenn man diese Instinkte in uns nutzt, eben wenn wir zum Beispiel uns anzuregen, Sport zu machen, uns gesund zu ernähren, kluge Bücher zu lesen und so weiter.
Okay.
So. Zeit mit Familie zu verbringen.
Also daher könnte man ihn kennen, sollte man ihn vielleicht auch kennen, wenn man in diesen Welten unterwegs ist. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, auch erst im September erschienen, Indistractable, also er hat ein neues Wort erfunden, Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life. Ja. Das heißt, es geht darum, wie man in der digitalen Welt, die vollgestopft ist mit Technologie, noch die Balance zum Wohlbefinden, wenn man so will, halten kann. Richtig?
Genau, ja. Es ist im Grunde eigentlich die Fortsetzung. Also er selbst stellt es so dar, ist natürlich auch fürs Marketing ganz gut, aber er selbst stellt es so dar, er hat das andere Buch geschrieben. Und dabei ist mir auch geworden, es hat viel, viel Gutes, diese Strategien, wie sie eingesetzt werden, aber sie bergen auch ein paar Gefahren. Also dieses Buch ist auch keine Warnung oder Verurteilung oder sowas, sondern es ist ein konstruktiv gemeinter Ratgeber, der sagt, mach das alles, nutze das alles, aber passt auf eine Sache auf, weil das so ist, dass man uns eben in einem gewissen, auch positiven Sinne manipulieren kann und unsere Zeit und Aufmerksamkeit an sich binden kann. Das hat auch Nebenwirkungen, die wir vielleicht nicht möchten und die sozusagen ungewollte Ablenkung. Also es gibt eben das eine Unterscheidung, dass wir uns gerne ablenken lassen von Sachen, was auch gut ist, aber eben, dass wir uns oft auch ablenken lassen von Sachen oder stören lassen, was wir eigentlich nicht wollen, wenn wir konzentriert arbeiten und uns plötzlich rausreißen lassen, weil wir jetzt das Bedürfnis haben, wir müssen jetzt mal schnell Mails checken. Oder dass wir, ich meine, das kennt jeder, das ist fast ein banales Beispiel, die Leute sitzen zusammen am Tisch und so, aber die, irgendjemand hat dann sein Handy dabei und guckt dann immer drauf rum und so, weil er halt das Bedürfnis hat zu tippen, es bringt eine Unruhe rein, es stört auch irgendwie das Gespräch, es bringt auch nicht immer das, was das sozusagen das Jetzt zu machen. Und das sind, und sozusagen, so gibt es in vielen kleinen Beispielen, die er auch dann erzählt, also auch aus seinem eigenen Leben, die, wo er einfach sagt, okay, passt auf, dass ihr nicht sozusagen nutzt die Technologien klug, also das ist so ähnlich in dem Sinne auch wie Brad Smith, aber passt auf die Nebenwirkungen, die wir vielleicht eben nicht wollen am Arbeitsplatz, im Privatleben. Nehmt euch Zeit für die Familie, ihr müsst da nicht ständig ans Handy gehen oder ansonsten macht Verträge mit euch selbst sozusagen oder mit anderen, dass ihr bestimmte Sachen nicht macht, nicht sofort euch rausreißen lassen, auch wenn ihr das Bedürfnis habt, überlegt euch, wenn ihr abgelenkt werdet, warum ist das jetzt gerade so, passiert mir das häufig in bestimmten Situationen, dass ich da einfach rausgerissen werde, wenn ja, dann denkt nach, woran das liegt, was da grundsätzlich vielleicht falsch ist. Und es ist natürlich durch bestimmte Techniken leichter, weil eben das Smartphone ist das Paradebeispiel, das hat jeder ständig dabei. Und die Möglichkeiten, sich damit ablenken zu lassen oder berieseln zu lassen, sind da nahezu unendlich groß. Und es ist in dem Sinne die Fortsetzung vom ersten Buch auch konstruktiv gemeint. Und es liest sich auch einfach munter. Und er geht verschiedene Bereiche durch den Arbeitsplatz, Berufsfeld, das Privatleben auch den Umgang mit den Kindern und so
also
weiter.
Also eine ganze Ansammlung von Lifehacks, würde man neudeutsch sagen.
Ganz genau. Und okay. Das ist wirklich, also es ist am munter zu lesen. Und was er auch dann sogar sagt, und das ist, was er sagt, dass das Wichtigste, es wird, trifft eine Unterscheidung, das ist auch das Wichtigste, was ein Kind lernen muss, die Fähigkeit heute kriegen, gar nicht Programmierer zu werden und so weiter, sondern eben sich nicht ablenken zu lassen, gerade in der heutigen Welt, wo du halt wirklich reizüberflutet wirst von unglaublichen Datenvolumina. Es ist viel wichtiger als vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, das zu lernen, Eltern anzureizen, das eben auch ihren Kindern beizubringen. Es sind viele Sachen, die möglicherweise auch einem selbstverständlich vorkommen, aber er macht das, finde ich, auch nochmal sehr gut bewusst.
Indistractable, How to Control Your Attention and Choose Your Life. In einem Verlag erschienen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, Ben Bella Books, aber das ist ja eigentlich auch egal, kostet regulär $26.95, gibt es im Handel zu kaufen für $16.19, natürlich auch als E-Book, dann wieder $12 irgendwas.
Ja, oder wenn ich da zum Beispiel, was man als Empfehlung machen kann, von dem kannst du auch, kann einfach jeder, wer möchte, einfach mal auf YouTube den Namen eingeben und sich mal einen Kurzvortrag ansehen, da gibt es Vorträge von, was weiß ich, 20 Minuten, da kriegt
man
auch einen
Eindruck. Und dann kriegt man schon mal einen Eindruck. Und wenn man dann noch lesen will, kann man ja immer noch investieren.
Ganz genau.
Sowohl das Buch von Brad Smith als auch das von Yair Eyal gibt es übrigens auch als Hörbuch. Das ist bei unserer asiatischen Zukunft nicht oder noch nicht der Fall. Und das gilt auch für das Buch, über das wir jetzt noch kurz reden wollen. Und das hat ein Kollege geschrieben aus unserem Feuilleton, der geschätzte Dietmar Dart. Und auch das hat einen interessanten Titel, ein Wort, das man noch nie gehört hat, Nie Geschichte.
Ja.
Science Fiction als Kunst und Denkmaschine. Das ist eine Einführung in ein Lieblingsthema von Dietmar Dart, nämlich Science Fiction.
Ja.
Und ich kenne dich lange genug und unsere Hörerinnen und Hörer inzwischen, also jedenfalls die Treuen auch schon lange.
Also ein Buch, auf das ich gewartet
habe, für lange Zeit. Dass das also, wenn man so will, also mindestens für dich geschrieben ist.
Ja, absolut. Ne? Viele andere werden wir noch sehen. Es hat ja nicht ganz wenige Seiten.
Ja, genau. Also für Dietmar Dart ist Science Fiction Teil seiner Biografie, für dich auch. Und er sagt, wenn ich das hier richtig sehe, dass das in der Tat hochrelevant ist für unsere Zukunft, was in diesen Science-Fiction-Büchern geschrieben steht.
Absolut. Kann ich hundertprozentig unterschreiben, wie du dir denken kannst. Dann ist aber tatsächlich, egal ob man jetzt zum Beispiel Autoren wie Wells nimmt oder Gibson, die sehr früh schon Sachen vorausgesehen haben, also einmal technisch, die wirklich passieren. Es ist manchmal unglaublich, wie stark da Vorhersagen möglich sind. Egal ob es um Sachen geht wie dystopische, wie bestimmte Kriege oder Waffen, die es mal gibt, oder auch technologische, Internet, künstliche Intelligenz und so weiter, die da alle schon relativ früh eben beschrieben wurden. Das, was ich daran gerne mag oder an den gut gemachten, ist, dass sie einfach es schaffen, auch einerseits ein Grundbedürfnis zu befriedigen, dass sie nämlich auch bestimmte Konstellationen, die wir so erleben, aber in einem fiktiven Raum eben darstellen, Konflikte, Herausforderungen und so weiter, auf die wir uns dann aber voll konzentrieren können, weil wir so dieses Gegenwartsrauschen, wir lassen uns sozusagen da nicht ablenken von dem, was wir kennen, von dem Alltag, sondern wir sind ganz in einer erdachten Welt drin und erleben das dann dort und wie sich dann dort auch häufig eben Helden unter Extremsituationen oder Personen unter Extremsituationen bewähren müssen, welche Entscheidungen, welche kniffligen sie treffen. Und das ist am Ende auch das, was es ausmacht, warum wir übrigens so gerne Star Wars gucken und ähnliche Filme, warum wir dann da dranbleiben. Einerseits, zweitens eben aber auch das Technologische, dass uns Autoren hinschreiben in Zukünfte, die es so noch nicht gibt, aber die sie schon mal sich selbst ausdenken und sie detailliert oft und uns einfach mitnehmen in was durchaus einen, wie soll ich sagen, eine Art realistischen Bezug hat. Wenn du sowas nimmst wie Star Trek zum Beispiel, dann ist da vieles vom Umgang und von Vorstellungen was durchaus ja mittlerweile gekommen. Also ich meine, das ist so ein Kommunikator oder so ein Smartphone ist ja im Grunde, das ist gekommen, Touchscreen, das, was du alles halt siehst, das sind Ideen, die mal kommen, auch die Borg, so als denkendes Kollektiv, als Verschmelzung von Mensch und Maschine, das haben wir einmal in der Fiktion gesehen und jetzt sehen wir das eben in der Realität, dass es Unternehmen gibt, die versuchen, ob sie Computer ins Hirn transplantieren können, ob sie mit dem Computer genauer messen können, was wir so denken, ob wir überhaupt unseren Körper künstlich abtunen stärker. Und da gibt es einfach eine Vielzahl von Autoren und Filmen, die uns in so Zukünfte nehmen, die auch unsere Fantasie anregen und dann auch gerade großes unternehmerisches Potenzial offenbar freilegen. Das bekannteste Beispiel heute ist natürlich Jeff Bezos, der in keinem Auftritt im Prinzip vergisst zu sagen, wie sehr und wie gerne er Science Fiction gelesen hat als Kind. Ja, alle Bücher, die da Rang und Namen hatten, großer Star Trek-Fan ist, sich ja auch optisch dem Raumschiff Enterprise-Kapitän Jean-Luc Picard offenbar ja auch bewusst annähert, ja mittlerweile, dass er der aussieht und auch Alexa danach konzipiert ist, wie der Enterprise-Computer ist und auch selbst das große Ziel hat, ins All zu wollen. Und wir wissen jetzt natürlich nicht, wann Blue Origin, so heißt sein Weltraumunternehmen, soweit ist und wie schnell sie da vorankommen, aber er gibt sehr viel Geld aus, hat große Visionen und oft aus diesen Ideen und Forschen fällt direkt etwas ab, aber dann eben auch oft für andere Sachen. Also es ist sehr inspirierend und finde ich immer sehr, sehr anregend. Deswegen kann ich nur jedem dazu raten, gerne auch mal ein gutes Science-Fiction-Buch zu lesen. Einmal ist es technologisch interessant und das Zweite, und das ist natürlich fast, muss man sagen, auch genauso wichtig, es gibt auch eben dann erdachte Gesellschaftsstrukturen, also die dann mehr oder weniger von Technologie getrieben sein können, aber auch, wenn da sich wie das Zusammenleben dann in Zukunft sein kann, da schreiben uns Autoren auch häufig in Umfelde hinein, Umfelder, die wir noch nicht haben, aber die vielleicht auch mal kommen, die sich dann auch mal später materialisieren. Eins möchte ich empfehlen, gerne noch einen Roman, der jetzt vor nicht allzu langer Zeit herausgekommen ist, von einem chinesischen Autor, Qifan Chen heißt der. Auf Deutsch im Heine Verlag erschienen diese Lithiuminsel und das ist zum Beispiel einfach sehr, sehr, sehr spannend. Es ist eine Insel, die ist vor China gelegen, also spielt auch in Asien. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Beginn, wo technologisch viel passiert, wo sehr viel Elektroschrott angelandet wird und hingeliefert wird. Und da gibt es dann zwei Gruppen. Einmal so eine Art Dynastie oder Kaste, denen das sozusagen gehört. Und dann, das nennen sie in dem Buch die Müllmenschen, diejenigen, die den Müll eben sortieren und dann versuchen, die wichtigen Materialien da rauszusammeln und die sehr eindrücklich zeigen, was technologisch passieren kann, also mit Augmented und Virtual Reality. Demonstriert er, was sozusagen vielleicht gar nicht mehr so fern ist und andererseits aber auch, welche gesellschaftlichen Konflikte es da gibt, Vorstellungen. Also es ist sehr, sehr, sehr eindrücklich, wird ja schon auch als der William Gibson Chinas bezeichnet. Das ist was ich finde einfach anregend ist.
Jetzt hast du so ganz unbemerkt noch ein Buch reingeschummelt.
Ja,
dafür werde ich mich gleich rächen. Also jedenfalls passt es in das Thema Science Fiction rein und dann sind wir ja auch schon wieder bei Dietmar Dart. Der schlägt also in seinem Buch auch eine Geschichte des ganzen Genres auf. Also man erfährt auch einfach viel über Science Fiction Literatur per se. Ja. Erschienen ist sein Buch mit immerhin 1000 Seiten am 16. Oktober, also das ist wirklich ganz taufrisch, bei Mattes und Seitz in Berlin. Das gebundene Buch kostet, und da sind wir wieder bei der Buchpreisbindung, 30 Euro, Kindle-Version 25,99 €. So, und das soll hier keine, also das soll hier natürlich auch, wie so vieles in dieser Woche, in der die Buchmesse stattfindet, eine Bücherwerbesendung sein, aber nicht nur. Ich habe auch noch ein Buch, das ich Ihnen nicht empfehlen kann. und zwar ist das von Adrian Lobe, Speichern und Strafen, die Gesellschaft im Datengefängnis, erschienen bei CH Beck. Und das Buch ist mir zu dystopisch. Also,
wieso? Yes,
ja, also, naja, nur ganz, also ganz kurz, die, ich sehe natürlich, ich bin nicht naiv. Also ich weiß schon, dass unsere Daten allenthalben gesammelt werden. Aber dass die These von Lobe ist, dass die Digitaltechnik uns geradewegs in ein Datengefängnis führt, dass wir uns selbst bauten und aus dem wir auch nicht mehr rauskämen und irgendwie, das ist, und das reicht mir nicht. Das ist mir zu unterkomplex, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass die Technikentwicklung viel zu dynamisch ist, um das so einfach festzuhalten, als so ist es. Ja, und wir sitzen im Gefängnis und Pech, das ist mir zu deprimierend. Genau.
Ich glaube übrigens, also das würde ich auch, da bin ich auch weiter Technikoptimist. Ich glaube, dass wir mit Technik viel mehr Probleme lösen, als erschaffen können.
Genau.
Das war in der Vergangenheit so, das wird auch zukünftig so sein. Ist sozusagen vom generellen Genre passt es ein bisschen zu Indestructible und auch zu Tools and Weapons von Brad Smith. Es ist halt eben auch gerade jetzt die Zeit, in der es einfach viele Bücher gibt, die sich auseinandersetzen damit, wie sich neue Technik mit Gesellschaft auseinandersetzt und welche Auswirkungen das hat, eben weil wir die Technologien, die wir heute verwenden, weil die eben jetzt eine gewisse Reife eben haben und wir eine gewisse Erfahrung haben. Und deswegen ist es andererseits aber, glaube ich, auch einfach normal, dass es dann Bücher gibt, die werden in die eine Richtung ausreißen und sehr schwarzmalerisch sein. Es werden andere
zu euphorisch
sein. Zu euphorisch und dann sagen, ich meine, in Elon Musk ist mit vielen Vorhersagen, glaube ich, etwas zu, die zum Teil auch dystopisch sind, aber er ist viel zu denkt, dass es viel zu schnell kommt, viel schneller als, aber gerade wenn man so um KI kommt, KI wird sehr große Fortschritte machen, aber es wird natürlich nicht in 5 Jahren hier eine Superintelligenz sein, die genauso klug ist wie unser Gehirn, wirklich in allen Funktionen. Aber das gibt es halt jetzt, weil es ja eben auch verschiedene Fächer darum kümmern. Es ist auch völlig klar, dass ein Informatiker eben auf sowas anders blickt als ein Philosoph oder Soziologe oder als ein Volkswirt.
Ja,
es ist aber einfach und so muss man das dann halt auch ein bisschen nehmen. Ich rate ja persönlich auch immer dazu, über diese Themen vor allen Dingen von Informatikern zu lesen und
gut, weißt du, es ist ja ohnehin so, man weder so eine Empfehlung noch so ein Dislike muss man jetzt ja so ernst nehmen, dass man
ja,
also uns jetzt folgt, sondern das Entscheidende ist ja, dass man sich seine eigene Meinung bildet. Ja, es können ja alles nur Anregungen sein und genau das ist ja auch der Punkt beim Zeitunglesen, beim Internetlesen oder beim Bücherlesen.
Ja.
Es formt einfach das eigene Wissen und hilft fundiert selbst zu argumentieren und wenn wir da auch mit diesen Empfehlungen, genauso wie ganz grundsätzlich mit diesem Podcast immer, auch zu beitragen konnten, ist das ja schon prima.
Ja, das ist doch gut. Und was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist, abseits der einzelnen Bücher, lohnt es sich sicherlich auch für alle, die die Gelegenheit haben, gehen Sie einfach mal auf die Frankfurter Buchmesse. Genau,
Publikumstage, Samstag, Sonntag.
Genau, ist eine tolle Veranstaltung und es gibt ja noch viel, 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 viel mehr als das. Und man sieht nicht nur inhaltlich, was in den Büchern, was da Neues geboten wird, sondern auch, wie diese Branche sich technisch selbst verändert.
Schauen Sie gerne auch am FAZ-Stand vorbei. Ja. Da gibt es auch immer jede Menge Live-Gespräche mit Autorinnen und Autoren und das auch noch am Samstag und am Sonntag. So. Lieber Alexander, vielen Dank. Ich habe noch, wer jetzt noch zuhört, hat noch die Chance, was
selbst
zu
gewinnen.
Selber schuld. Und hat noch die Chance, was zu gewinnen.
Ja.
Und zwar habe ich 5 Eintrittskarten für Sie für eine Veranstaltung am 12. und 13. November hier in Frankfurt, das Forum Innovation. Da geht es um Collaboration, also Zusammenarbeit zwischen Start-up-Industrie und etablierter Industrie, um natürlich Digitalisierungsthemen, um Innovationsmethoden. 40 Sprecher, unter anderem von Bosch, von Huawei, von Sanofi Aventis, von der Uni Wien. Mich lernen Sie da auch kennen, wenn Sie mögen. Jedenfalls,
lohnt sich auch.
Also wer eine Eintrittskarte mag, und so eine Handvoll habe ich, da würde ich dann jeweils einen elektronischen Link verschicken, schickt mir eine E-Mail. Sie wissen ja, mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Sie erreichen mich unter c.knop@faz.de. Karten für das schon 18. Forum Innovation im November in Frankfurt. Freikarten, natürlich. Was denn sonst? Für treue FAZ Digitech Hörer. www.fazdigitech.de ist die Adresse für alle, die die App noch nicht haben. Und wir freuen uns, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder unsere Hörer sind. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao. Ciao.